Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Schweizer Radio DRS1, am Mikrofon Michael Brunner.
Doppelpunkt.
Also, ist etwas Schönes, etwas Sinnliches. Wir schmecken den herrlichen Geschmack von einem Schokoladenkuchen. Wir sehen ein saftiges Steak im Restaurant. Oder wir spüren zarten Lachs auf der Zunge. Nur, was macht eigentlich das Hirn während dem Essen? Teilt das mit, wenn wir uns entscheiden, was und wie viel das wir essen? Schließlich gehen ja Forscher davon aus, dass wir jeden Tag gegen die 200 Entscheidungen fallen, wenn es ums Essen geht. Der Doppelpunkt will zeigen, welche Instinkte und Faktoren wir beim Essen folgen. Wer weiss, wie es funktioniert, ist bewusster und damit auch weniger. Bauch entscheidet, wie wir uns beim Essen beeinflussen lassen, das ist eine Sendung von der Miriam Zumbühl.
Überlegen Sie sich manchmal auch, ob Sie einen Apfel oder doch lieber ein Reihchen Schoki zum 9 essen wollen. Schnaufen Sie auch zufrieden ein, wenn Sie im Laden nach frisch backenem Brot schmückt und packen sich dann ein knuspriges Baguette in den Korb. Können Sie widerstehen, wenn ein Karamellköpfli mindestens so gut wie das von der eigenen Grossmutter auf dem Tisch steht?
Das Essen, weil es so viel Sinn eben auch betrifft, ist stark gekoppelt an emotionale Gefühl an entsprechende Erlebnisse. Und das heisst natürlich eben auch mit Produkten, mit Lebensmitteln, wo man eine positive Assoziation hat, eine positive Erinnerung dazu, dass die entsprechend eben auch sehr gern konsumiert werden. Also der Entscheid, was man isst, ist in vielen Fällen eben emotional gesteuert.
Wo man auch heranschaut, sieht man etwas zum Essen. Guetzli-Büchse auf dem Bürotisch, der Pizzastand auf dem Arbeitsweg oder die Werbung im Fernsehen verführen einen mit himmlisch feinen Produkten aus der ganzen Welt.
Wenn ich da Griechenland höre, das ist dann schon, ja, ist ein bisschen zurückgelehnt, ist ein bisschen gereizt. Ich denke an meine Griechenland-Ferien. Vielfach haben auch tolle Produkte, auch tolle also quasi Geburtsstätten. Das sind halt interessante Orte, wo sie herkommen.
Essen ist sogar zum Lifestyle geworden.
Lebensmittel dienen zunehmend der Selbstverwirklichung und das hat zu einer enorm grossen Diversifizierung im Produktangebot geführt. Wenn Sie durch einen Lebensmittelladen laufen, dann sehen Sie Produkte in allerlei Farben und Formen mit allerlei Zusatznutzen. Functional Food als Stichwort, wo es eben besser Gesundheitsnutzen verspricht. Verschiedene Geschmacksstufen, Leitprodukte etc. führen natürlich dazu, dass der Mehrwert, der emotionale Mehrwert eine Rolle spielt. Und es lässt sich auch ganz klar beobachten, dass eben Leute Produkte kaufen, die zu ihrem Lebensstil passt.
Darum gibt es Gourmet-Schinken für die, die sich den Luxus wenigstens auf dem Teller gönnen oder Kaffeeketten für entspannte Kosmopoliten, die gerne in einem Ohrensessel und mit einem Buch in der Hand ihren Kaffee schlürfen. Um Hunger oder Durst geht es dabei in erster Linie schon lange nicht mehr. Beim Essen und Trinken spielen ganz andere Instinkte mit, wenn wir uns entscheiden, ob und wie viel wir von etwas essen wollen. Der Stefan Sigrist vom Collegium Helvetikum, einer interdisziplinären Forschungsstelle der ETH Zürich, er befasst sich in seiner Arbeit als Wissenschaftler und Trendforscher mit Emotionen, die eben auch mitentscheidend, warum wir etwas essen. Eine Erinnerung zum Beispiel ist meistens mit sehr viel Emotionen aufgeladen. Denken Sie nur einmal an den feinen Streuselkuchen, den die Grossmutter am gebacken hat und man auch heute als Erwachsene einfach nicht kann widerstehen.
Sinnliche Wahrnehmungen sind immer ganz klar eben auch an Emotionen und damit an Gefühl gebunden. Und das Essen, weil es so viel Sinn eben auch betrifft, ist stark gekoppelt an emotionale Gefühl an entsprechende Erlebnisse. Und das heisst natürlich eben auch mit Produkten, mit Lebensmitteln, wo man eine positive Assoziation hat, eine positive Erinnerung dazu, dass die entsprechend eben auch sehr gern konsumiert werden. Also der Entscheid, was man isst, ist in vielen Fällen eben emotional gesteuert. Man versucht das auch mit rationalen, also mit objektiven Mitteln zum Teil zu rechtfertigen, aber die Forschung zeigt dort, dass natürlich eben Gefühl, Gefühlsebene, der Instinkt, das Emotionale letztlich die wichtigste Rolle spielt.
Ganz so einfach sind wir aber nicht gestrickt, dass wir uns nur von den harmonischen Vanille- und Schokolade-Düften aus Grossmutters Küche leiten lassen würden. Natürlich hat sich auch das Leben verändert. Immer schneller, höher, besser, das wirkt sich auch aufs Essen aus.
Die Art und Weise, wie wir essen, ist natürlich immer sehr stark abhängig auch von der Art und Weise, wie wir leben. Und die Lebensbedingungen haben sich in den letzten 50 Jahren sehr stark verändert. Wir sind heute, wir leben in einer flexibleren, in einer viel dynamischeren Gesellschaft. Wir sind sehr oft unterwegs. Und das widerspiegelt sich natürlich auch im Essen. Also in der Vergangenheit von 50 Jahren hat man einen grösseren Teil von der Zeit daheim verbracht, möglicherweise mit der Familie. Das hat dazu geführt, dass man sich natürlich auch dort ernährt hat. Man hat eine grössere Regelmässigkeit drin gehabt. Als Folge von dem Wandel isst man eben heute auch flexibler. Man ist unterwegs, man isst vielleicht zwischen Arbeitsort und Wohnort. Die flexibleren Lebensbedingungen führen dazu, dass man eben auch weniger Zeit hat. Man sucht sich Essen, das genau in diese Lebensart hineinpasst.
Könnte man ganz grob auch sagen, wir haben quasi die Wandlung gemacht vom Familienmittagstisch hin zum TV-Dinner?
Die Wandlung lässt sich sicher feststellen. Das eine ist zum TV-Dinner selber, dass natürlich, sagen wir mal, in der Aufmerksamkeit der Menschen die Unterhaltungsindustrie eine wichtigere Rolle wahrgenommen hat. Entsprechend isst man eben häufiger auch an Orten, wo das Erlebnis dann stattfindet. Das ist vielleicht eben fern vom Familientisch. Das Zweite, was sich sicherlich festhalten lässt, ist, dass auch ein Wertewandel stattgefunden hat über die letzten Jahre. Traditionelle Strukturen wie die Familie haben insbesondere in städtischen Gebieten geringere Rollen eingenommen. Und das führt natürlich eben auch dazu, dass man vielleicht eben den Mittagstisch oder den Abendtisch weniger wichtig geworden ist, und man isst halt eben an anderen Orten.
Dabei sind wir überall umgeben von Essen. Wir schlagen am Morgen die Zeitung auf und sehen eine Werbung für ein neues Gourmetgericht. In der Kantine wartet neben der Kasse das Schöckeli, wo man sich zum Kaffee gönnt. Auf dem Heimweg können wir der Bratwurst nicht widerstehen.
Die Verfügbarkeit von Lebensmitteln spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Wenn man das in der Vergangenheit anschaut, in der Geschichte, ist es natürlich so gewesen, dass Essen eigentlich immer knapp war. Hunger ist eigentlich permanent bei den Leuten vorhanden gewesen und hat eine wichtigere Rolle gespielt. Und das prägt uns natürlich auch noch bis heute. Das heisst, heute leben wir in einer Gesellschaft, wo wir das Essen permanent dauernd verfügbar haben. Das ist auch durch Convenience-Konzept, durch Fastfood noch viel einfacher verfügbar. Und das führt natürlich dazu, dass man die Produkte, die in der Vergangenheit knapp gewesen sind, eigentlich einfach sehr gern und einfach zu sich nimmt. Das heisst, der Überfluss an diesen Produkten führt auch dazu, dass man tendenziell mehr isst. Jetzt gibt es auch Studien, die das untersucht haben, und man hat beispielsweise können zeigen, dass eben durch externe Reize, also beispielsweise Werbung, durch Stimuli, das Essverhalten auch geprägt werden. Das heisst, wenn man es schafft, gewisse Emotionen, beispielsweise über Werbung, über Marketing, auszulösen, dann kann das auch zu einem veränderten Essverhalten beitragen. Beispielsweise, wir haben das vorher diskutiert, Emotionen eben über Vergangenheit, Tradition, Authentizität, also was Grossmutter gegessen hat. Das können aber auch Emotionen sein über Gesundheit. Das können Emotionen sein über einen besonders guten Genuss, also eben einen besonders feinen Schoki. Und das kann dazu beitragen, dass natürlich das Essverhalten in die Richtung gesteuert wird. Also wenn man es schafft, ein Produkt, eine Marke mit gewissen Werten zu assoziieren, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Konsument, der Nachfrager, das Produkt auch möchte kaufen.
Schoki im Regal ist also nicht nur sündig süß, sondern versprüht mit den Kakaobohnen aus Venezuela einen Hochluxus. Der Energy Drink gibt es für Abenteurer, Skoki für Sportfans, Kalorienbewusste oder Optimisten. Produkte, die mit Emotionen beladen sind, unsere Gefühle ansprechen und damit ein Bedürfnis wecken. Ravioli, die man schon fertig im Pack kaufen könnte, eine feine Gerstensuppe, die man nur noch aufwärmen muss. Auch qualitativ hochwertiges Essen ist heute convenient, also bequem zum Zubereiten. Der Brian Wansink, Professor für Ernährung an der Cornell University in New York, er ist überzeugt davon, dass wir viel weniger würden essen, wenn das Essen nur ein bisschen umständlicher zum Zubereiten wäre.
The more hassle it is to eat, the less we eat. If white rats in cages have to press a little food lever 10 times.
Man hat bei Labormäusen gesehen, dass sie häufig essen, wenn sie zuerst 10 Mal auf ein Knöpfchen drücken müssen, bis sie etwas überkommen. müssen sie 100 Mal drauf drücken, essen sie aber schon viel weniger. Das Gleiche gilt für uns Menschen. Wenn wir jedes Mal eine Handstange machen für ein Stück Kuchen, würden wir auch weniger davon essen. Essen, das umständlich zu machen ist, scheint vor allem einen grossen Einfluss auf das Essverhalten von fettleibigen Menschen zu haben. Ich habe für eine Studie verschiedene Leute zu mir ins Büro eingeladen und habe Mandeln offeriert. In einem Schüssel hat es geschintete Mandeln gehabt, im anderen Schüssel sind die Mandeln noch in der Schale gewesen. Normalgewichtige haben ein paar Mandeln gegessen, egal ob sie sie haben schinden oder nicht. Die Fettleibigen haben aber ausschliesslich die geschinteten Mandeln gegessen. Sie tendieren also dazu, das zu essen, was sie nichts dafür machen müssen, was sie bequem essen können.
They tended to eat almonds only if they were already shelled and didn't involve any work. If the almonds were still in the shell, the obese people tended to leave them alone.
Aber nicht nur die Verfügbarkeit und die bequeme Zubereitung spielt da mit. Natürlich spielt auch Gewohnheit eine wichtige Rolle. Immer ein Bier, das man sich am Feierabend gönnt, oder die obligate Schüssel Chips, wenn im Fernsehen ein Krimi kommt.
Es gibt eben auch das Sprichwort, Menschen sind Gewohnheitstiere, und das kommt nicht von ungefähr. Das hat natürlich auch einen Grund dahinter, einen rationalen. Einerseits ist es natürlich so, dass wir auch von diesen verschiedenen Bedürfnissen, von diesem Bedürfniswandel geprägt sind und sich das Essen verändert. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass das Essverhalten zu einem grossen Teil konservativ geprägt ist. Das heisst, wir essen eigentlich sehr oft das, was eben auch unsere Vorgänger schon gegessen haben, was unsere Eltern schon gegessen haben. Das ist als Beispiel auch untersucht worden. In einer Studie in der Schweiz ist untersucht worden, was die Leute am häufigsten zum Nacht essen. Und dort hat man gesehen, dass am häufigsten Kaffee Komplett gegessen wird und das auch noch mehrmals pro Woche. Jetzt einer von den Hintergründen, wo das hat, ist ein evolutionsbiologischer. Das führt daher, dass es natürlich sinnvoll ist, dass man im Prinzip etwas isst, wo auch ein anderer Mensch schon gegessen hat, weil man durch das einfach das Risiko von Vergiftungen kann vermeiden. Und dann jetzt schlussendlich auch noch ein zweiter Grund, und das ist natürlich der, dass Menschen versuchen, im Prinzip ihr Leben so einfach wie möglich zu gestalten, und man versucht, Gewohnheiten, die sich als positiv etabliert haben, zu wiederholen. Und das ist natürlich so, wenn man ein Lebensmittel gefunden hat, das man gerne hat, wenn man eine gewisse Zeit hat, die man gerne isst, dann ist die Tendenz sehr gross, dass man das auch in dieser Frequenz, in dieser Regelmäßigkeit weitermacht. Der zweite Punkt nebst diesen biologischen Argument ist natürlich auch, dass Essen eine sehr wichtige soziale Funktion einnimmt. Wir essen gerne in Gesellschaft. Und das führt natürlich dazu, dass eben in diesen Umgebungen, sei das der Familientisch, sei das Zusammensein mit Freunden, wo halt eben positive Emotionen ausrufen, dass man dort eben auch andere positive Ereignisse wie eben das Essen mit dem kombiniert.
Der amerikanische Ernährungswissenschaftler Brian Wansing geht sogar noch einen Schritt weiter. Er ist überzeugt, dass wir in Gesellschaft nicht nur gern, sondern viel mehr essen. In seinem Bestseller «Mindless Eating – Why We Eat More Than We Think», also auf gut Deutsch «Gedankenloses Essen», warum wir mehr essen, als wir denken. In diesem Buch schreibt er, dass wir in Gesellschaft von Freunden und Familie länger und damit auch mehr essen.
We eat longer than we otherwise would, and we let others set the
pace. Wenn wir zusammen am Tisch hocken, vergessen wir schnell, ob wir eins oder zwei Brötchen zum Salat haben gegessen oder ob wir zwei oder dreimal von den Teigwaren haben geschöpft. Wir sind so miteinander beschäftigt, dass es merkwürdig wäre, darauf zu achten, was wir alles essen. Wenn wir mit Leuten zusammen essen, die wir gerne haben, dann hocken wir länger am Tisch, als wenn wir alleine essen. Außerdem ist es doch nur anständig, dass wir am Tisch bleiben hocken, bis alle fertig gegessen haben. Also bleiben wir hocken und essen den kleinen Rest Lasagne oder ein Dessert, auch wenn wir gar keinen Hunger mehr haben. Essen ist ein bisschen wie shoppen. Je länger man im Laden ist, desto mehr kauft man. So ist es auch beim Essen. Je länger dass man am Tisch hockt, desto mehr isst man.
Just so, the longer you stay at the table, the more you tend to eat.
Seine Studien sind die Grundlage für folgende Formel, die er aufgestellt hat. Wenn wir mit mehr als 7 Leuten am Tisch sitzen, essen wir fast doppelt so viel, wie wenn wir allein essen würden. Und sitzen wir zu vierten am Tisch, essen wir 3/4 mal mehr, als wenn wir allein essen würden. Der durchschnittliche Europäer isst 4,5 Mahlzeiten am Tag. Fast die Hälfte davon sind kurze Mahlzeiten zwischendurch, am Bürotisch oder irgendwo unterwegs. Die Hektik vom Arbeitsalltag diktiert auch die Zeit, wo man sich für eine Mahlzeit nimmt. Ein Sandwich zum Mittag oder ein Salat, das hat man in 10 bis 15 Minuten gegessen. Laut dem Ernährungswissenschaftler Brian Wansink ist das viel zu wenig. Er sagt, je schneller wir essen, desto mehr essen wir.
What does seem to be the case is that the faster we wolf down our food,
Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Magen und das Hirn etwa 20 Minuten brauchen, bis wir ein Sättigungsgefühl entwickeln können. 20 Minuten ist genug Zeit, für sich noch einmal ein grosses Stück Pizza aufzutauen zu laden oder noch einmal einen grossen Becher süßes Getränk zu trinken.
Wir essen in Zeiteinheiten. Zum Morgen so lange, bis wir die Zeitung fertig gelesen haben, zum Mittag so lange, bis das Rendezvous am Mittag am Radio fertig ist, zur Nacht so lange, bis die Soap-Opera am Fernsehen vorbei ist. Das Fernsehschauen ist Brian Wansink beim Essen ein Dorn im Auge. Je mehr wir Fernsehen schauen, desto mehr essen wir auch.
People who watch a lot of TV exercise less and they eat more.
Menschen, die viel Fernsehen schauen, bewegen sich weniger und essen mehr. Fernsehen ist eine richtige Fressfalle. Neben dem, dass Fernsehschauen ihn zum Essen verführt, führt so da dazu, dass man nicht schaut, wie viel man isst. Man isst vor dem Fernsehen auch viel länger, als wenn man am Tisch hockt. Zu essen und zu trinken gibt uns dann etwas zu tun, während wir uns auf einen Krimi im Fernsehen konzentrieren können. Unser Bauch kann nicht mitzählen, wie viel wir essen. Und je mehr wir uns darauf konzentrieren, was im Fernsehen kommt, desto mehr vergessen wir, wie viel das wir gegessen haben.
Because our stomachs can't count, the more we focus on what we're watching, the more we end up forgetting how much we've eaten.
Zeit ist beim Essen wieder an Gewohnheit gekoppelt. Wir sind uns gewöhnt, am 7 Uhr zu Morgen zu essen, ab der halben 12 Uhr reden wir vom Mittag, wo wir am 12 Uhr gehen essen und am 6 Uhr gibt es die Nacht. Egal, ob der Bauch knurrt oder nicht. Wir sind uns das einfach gewöhnt.
Menschen mit Übergewicht tendieren dazu, sich bei ihrem Hungergefühl auf die Uhr zu verlassen, um zu merken, ob sie Hunger haben. Für ein Experiment haben wir normal und übergewichtige Leute in ein Zimmer ohne Fenster und mit einem Haufen zu essen gesteckt. Während dann die Normalgewichtigen dann gegessen haben, weil sie gerade Hunger hatten, haben die Übergewichtigen sich darauf konzentriert, dass sie am Punkt 12 Uhr ihr Mittagessen bekommen haben. Portionen waren bei allen gleich gross, aber die Übergewichtigen haben an diesem Tag bedeutend häufiger gegessen als die Normalgewichtigen.
Wenn wir
essen, dann essen wir in sogenannten Basiseinheiten. Ein Teller voll Spaghetti, ein Schüssel mit Salat können eine Basiseinheit sein. So Basiseinheiten sind bei jedem Mensch verschieden gross. Je nachdem, wie gross der Teller früher daheim war. Je nachdem aber auch, wie gross die Schüssel ist, wo man sich das Essen daraus ausschöpft. Der Ernährungstrendforscher Stefan Sigrist vom Collegium Helvetikum glaubt, dass die Portionengrössen in den letzten Jahren immer grösser geworden sind.
Portionen sind in vielen Fällen sicherlich grösser geworden und das hat natürlich damit zu tun, dass der Wunsch, genügend zu essen auf dem Teller zu haben, natürlich eine von der tiefsten Sehnsüchte der Menschheit wahrscheinlich überhaupt ist. Wir haben am Anfang kurz darüber geredet. Hunger hat immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und das heisst eben konsequenterweise, der Wunsch, genügend zu essen, ist enorm wichtig. Jetzt durch die Industrialisierung ist es möglich geworden, dass man Lebensmittel in einem grösseren Maßstab für weniger Geld können herstellen. Und das hat natürlich auch zum Bevölkerungswachstum im 19. und 20. Jahrhundert ganz wesentlich beigetragen. Also so gesehen sehr eine positive Entwicklung, dass die Leute das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, zumindest in der westlichen Welt, genügend zu essen zur Verfügung hatten. Jetzt, wenn man das Prinzip weitertreibt, dann führt das natürlich dazu, dass Portionengrösse wachsen und gleichzeitig der Preis günstiger wird. Man kann das im Fastfood-Bereich sehr gut beobachten. In gewissen Fastfood-Ketten sind die Portionen von einem Hamburger zweijährlich grösser geworden. Die Preise sind günstiger geworden und man hat sich auch daran gewöhnt, dass man im Prinzip eben immer mehr zu essen für weniger Geld bekommt.
Darum langen wir gerne zu, wenn Teigwaren im Jumbo-Pack im Angebot sind, es zum gleichen Preis doppelt so viel drin hat. die Chance, dass man sich aus dem Jumbo-Pack dann auch eine Jumbo-Portion Teigware daraus kocht, die ist natürlich gross. Und wie viel kochen wir insgesamt mehr, wenn wir ein Küchenkästchen voller Jumbo-Packungen, Reis, Teigwaren, Knuspermüsli, Guetzli und Zuckerli haben? Jedes Mal, wenn wir das Kästchen aufmachen, werden wir daran erinnert, dass wir hier noch ein Pack Chips, eine Sparpackung Biberli oder die fertige Sauce Hollandaise haben. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Mindestens nach dem dritten Mal heranschauen, wird mein Fleisch schwach und ich mache mir den Pack Bombchips auf. Ein Umgang mit so Jumbo-Packungen und damit eine Justierung der Portionengrösse sei aber mit wenig Aufwand machbar, schreibt Brian Wansink in seinem Buch «Mindless Eating». Zutaten aus Jumbo-Packungen fülle ich mir besser in kleinere Gläser oder Kunststoffbehälter um und stelle den Rest in den Keller. Einfach genug weit weg, dass man es nicht jeden Tag anschauen muss und sich überlegen, ob man es essen will. So füllt man sich seine Zutaten zum Kochen aus kleineren Behältern ab. Oder in Zahlen, man füllt sich bis zu einem Viertel weniger ab, als wie wenn man das aus einem grossen Pack machen würde. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Geschirr und Besteck, das wir damit essen. Je grösser der Teller, desto mehr biegen wir uns darauf, dass wir überhaupt das Gefühl haben, wir hätten eine anständige Portion geschöpft.
If you spoon 4 ounces of mashed potatoes onto a 12-inch plate,
wenn wir 2 Holzkellen voll Herdöpfelstock auf einen Teller mit 30 cm Durchmesser schöpfen, sieht es nach viel weniger aus, als wenn wir den auf einen Teller mit 20 cm Durchmesser schöpfen. Je grösser die Schüssel, desto mehr schöpfen wir, weil eine kleine Portion so mickrig drin würde aussehen. Ich habe für ein Experiment einen mittelgrossen Hamburger auf einem Unterteller serviert. Die Leute haben den Kaloriengehalt 18% höher geschätzt als der vom genau gleichen Hamburger, der auf einem normalen Teller gelegen ist. Das Gleiche gilt für das Dessert. Wenn wir ein Stück Kuchen auf einem grossen Teller servieren, unterschätzen die Leute den Kaloriengehalt von diesem Stück. Im Gegensatz zu dem, der auf einem kleinen Teller liegt.
Teller sind in den letzten Jahren immer grösser geworden. Ein grosser Teller von unserer Grossmutter ist so gross wie ein Dessertteller heute. Handkehrum wäre ein grosser Pastateller von heute damals wahrscheinlich eine Salatschüssel gewesen. Grösse vom Geschirr hat einen grossen Einfluss darauf, wie viel wir uns am Tisch schöpfen. Der Brian Wansink hat zum Thema wieder ein spannendes Experiment gemacht. Er hat Studenten, notabene aus seiner Wissenschaft, der Ernährungslehre, zu einer Übertragung von einem American Football Spiel eingeladen. Und 2 verschiedene grosse Schüsseln mit Snacks dazu offeriert.
Studenten, die sich von einer 4,5 Liter Schüssel bedienen, haben 53% mehr genommen als die, die sich ihre Snack von einer halb so grossen Schüssel genommen haben. Wir haben am Schluss alle Schüsseln und Teller gewogen und gesehen, dass die, die von der grossen Schüssel genommen haben, nicht nur 53% mehr haben genommen, nein, sogar 59% mehr gegessen, als die, die ihre Chips aus den kleinen Schüsseln genommen haben. Wenn wir den Tisch mit dem falschen, das heisst mit dem grossen Geschirr decken, ist das schon der erste Schritt für zu viel zu essen.
Der Brian Wansink hat dem Mindless Eating, dem sinnlosen Essen, den Kampf angesagt. Im Internet hat er eine Plattform lanciert und einen Club gegründet. All das mit einem Ziel, weniger essen. Das hat aber nichts mit einer Diät zu tun. Der Amerikaner hält nichts davon und versteht vom englischen Wort «diet» vor allem die ersten 3 Buchstaben, nämlich «die», also auf gut Deutsch das Wörtchen «sterben». Er ist überzeugt, wenn wir uns mehr darauf konzentrieren was und wie viel wir davon essen, müssten wir schon bald keine Diskussionen mehr über Übergewicht und massloses Essen mehr führen. Nur, das mit dem weniger Essen ist leichter gesagt als gemacht. Wo wir nur heranschauen, sind wir vom Essen umgeben. Außerdem gehört Kochen und Essen heute zum Lifestyle. Es ist unser Bedürfnis, am Tisch zu einem feinen Mascarpone-Risotto einen guten Wein aufzumachen. So entfalten wir uns beim Essen. Das sagt auch der Foodtrend-Forscher Stefan Sigrist.
Wenn wir schauen, was für Produkte heute zum Teil im Laden stehen, dann geht es bei diesen Produkten nur noch zu einem bestimmten Teil, eben um den um die physiologische Versorgung mit Energie, mit Kalorien, sondern es geht eben um den Selbstwert. Die Produkte versprechen Gesundheit, sie versprechen einen coolen Lebensstil, sie versprechen vielleicht einen überordentlichen Genuss mit neuen Geschmacksrichtungen. Das heisst eben, der Bedürfniswandel ist ganz klar von den gesellschaftlichen Werten geprägt. Und die sind momentan Gesundheit, sie sind Einfachheit, sie sind Schnelligkeit, sie sind aber auch Ursprünglichkeit, und das sehen wir am Beispiel von Bio. Verschiedene Beispiele schauen, wenn man jetzt Bio-Lebensmittel anschaut, wie sie sich von der Wahrnehmung in den letzten 30 Jahren verändert haben, dann zeigt sich dort ein enorm grosser Wandel. In den 70er Jahren sind Bioprodukt, damals sind es noch Reformhausprodukte gsi, haben das Körnli-Picker-Image gehabt. Es sind Leute gsi mit Sandalen, wo sie einen alternativen Lebensstil gehabt, wo sich auch bewusst gegen die globalisierte Gesellschaft gewendet haben, wo die Produkte gekauft haben. Das hat sich verändert. In den 90er Jahren sind die Produkte akzeptierter worden, und heute ist es eigentlich so, dass Bio natürlich zum Trend worden ist. Gesundheit, Genuss wird da damit assoziiert, und das zeigt eben im Prinzip eine Veränderung von der gesellschaftlichen Wert, wo sich ganz klar auch auf der Lebensmittelseite niedergeschlagen haben.
Wir essen also aus Überzeugung Fleisch von glücklichen Tieren, geniessen den Slowfood-Käse, der mit grösster Sorgfalt produziert worden ist, schälen mit gutem Gewissen das Bio-Gemüse, das ohne Pestizide gewachsen ist. Heisst denn aber eine Ernährung mit Bioprodukten automatisch auch, dass wir uns gesund und gut ernähren?
Das stimmt zu einem grossen Teil sicherlich, durch das, dass eben Art und Weise, sagen wir mal, langsamer geworden ist, dass man sich mehr wieder am Natürlichen orientiert hat. Allerdings ist es natürlich so, dass auch Bio von einem Marketing-Image profitiert. Es hat vor kurzem eine Studie in Deutschland gegeben von der Stiftung Warentest, die umfangreich Bioprodukte getestet hat, die nachgewiesen haben, dass viele von diesen Produkten letztendlich mindestens von der Qualität her nicht besser sind als die herkömmlichen Produkte. Also das heisst, auch dort spielen die Marketingaspekte oder eben die emotionale Aufladung über die Vorstellung, wo man an so ein Produkt hat, sehr eine wichtigere Rolle. Jetzt, wenn man den gegenwärtigen Trend anschaut, ist es so, dass Bio ist zum Trend geworden. Es gibt immer mehr Hersteller von Bioprodukten. China ist zum weltgrössten Exporteur von Biosonnenblumen geworden. Und das führt natürlich dazu, dass viele von diesen ursprünglichen Werten, beispielsweise eben auch eine nachhaltige Produktionsart, in Frage gestellt werden. Natürlich kann man auch in China auf chemische Zusatzstoffe verzichten, aber es stellt sich dann eben die Frage, ob der Wert von der Nachhaltigkeit nach wie vor gegeben ist. Und das zeigt, dass eben sehr schnell sich gewisse Werte auch wieder ändern können. Und der nächste Trend, wenn man so will, ist eigentlich, dass der Wert von Bio abnimmt. Was wirklich zählt, sind dann lokale Produkte.
Das heisst, das Label Bio, das uns als Konsument ein gutes Gewissen beim Kaufen und beim Essen gibt, das Label wird neu bewertet werden.
Heisst denn Bio einfach, dass man auf chemische Zusatzstoffe verzichtet, dass man die nicht auf eine gewisse Art und Weise düngt? Das kann auch Bio sein. Aber die Vorstellung, die viele Leute haben, ist eben, dass die Produkte tatsächlich auch lokal hergestellt werden. Und dort wird sicherlich in den nächsten Jahren eine Wertediskussion in der Gesellschaft stattfinden, wo man diese Fragen genau stellen muss. Und die Tendenz, die man eben sieht, ist im Prinzip, dass bereits heute der Fokus vor allem zu lokalen Produkten geht.
Also das heisst, es ist wieder eine Rückkehr, oder? Zum Bewerten und zu dem, was man eigentlich schon lange kennt.
Es ist eine Rückkehr zum Bewerten und in dem Sinn auch ein Gegentrend zu einer Lebensmittelproduktion, die auf einer globalen Skala funktioniert.
Mhm. Wir als Kunden entscheiden, was wir kaufen und essen. Die Industrie ist aber gerade beim Kaufentscheid immer noch maßgeblich daran beteiligt, was wir uns ins Einkaufskörbchen legen. Mit verführerischer Werbung, mit feinen Düften im Laden, mit jockeyüberzogenen Müsli, tollen Verpackungen und klingenden Produktennamen locken sie uns in den Laden, in der Hoffnung, dass wir diese Produkte kaufen.
Die Industrie versucht natürlich ganz klar, und das ist ja auch in der Natur, Produkte so positiv wie möglich auch zu bewerten. Greift dort auf verschiedene Methoden vom Marketing zurück, dass man einerseits natürlich die ganze Produktgestaltung sehr positiv macht, dass es eben positive Emotionen ausruft. Es wird aber auch mit anderen Mitteln geschafft. Es wird in vielen Fällen natürlich auch mit Geschmacksverstärker geschafft, wo ein gewisser Geschmacksstoff eben stärker hervorgehoben wird. Es wird auch mit Stoff geschafft, wo gewisse Bitterstoffe vielleicht unterdrücken. Und dort kommt man natürlich in einen Bereich hinein, wo es in Täuschung geht, wo vielleicht Produktqualitäten vortäuschen, die in Realität gar nicht rum sind. Es gibt andere Modelle, wo man probiert eben auch die fünf Sinn im Kaufprozess stärker noch zu steuern. Sogenanntes Sensory Branding ist ein Stichwort, das dazu passt. Der Hintergrund ist, dass man eben im Kaufentscheid, den Kaufentscheid im Laden so probiert zu beeinflussen, dass man beispielsweise eben, das ist bekannt, eine angenehme Musik laufen lässt, die eben auch entsprechende Gefühle auslöst. Das geht aber auch so weit, dass man einen Test gemacht hat, dass man gewisse Düfte in einem Laden verspreit, wo dann ganz klar auch eben die Sinn, die Emotionen auslösen und entsprechend dazu führen, dass das Kaufverhalten ausgelöst wird.
Man schafft hier also mit der grösstmöglichen Verführung. Sind also all die Lebensmittelanbieter die Bösen, die uns wollen, zu übermässigem Essen verführen? Meine Frage an den Stefan Siegrist.
Jemand, der ein Genussmittel verkauft, ist nicht primär schlecht. Es geht darum, im Prinzip das auch als das kennzeichnen, wo es ist. Wenn man ein Produkt verkauft, das sehr viel Zucker drin hat, das sehr stark fetthaltig ist, dann ist es Pflicht von dem, der das herstellt, dass er den, der es kauft, auch entsprechend informiert. Ich finde es wichtig, dass man die Unterscheidung von der bösen Industrie nicht zu stark macht, weil es aber letztendlich, denke ich, darum geht, die Eigenverantwortung vom einzelnen Konsument, vom Nachfrager zu fördern. Und gleichzeitig darf man natürlich auch nicht so naiv sein, zu sagen, dass man das Gefühl hat, die Industrie sei dann allesamt Sängerknaben und verhalten sich vorbildlich. Es gibt auch dort natürlich, oder in der Vergangenheit auch immer wieder Fälle von Unternehmen, die es unterlassen haben, eben die Informationen transparent überzugeben und den Konsumenten zu informieren. Was sich heute abzeichnet, ist ganz klar, dass im Prinzip transparentere Strukturen sich durchsetzen. Das hat einerseits damit zu tun, dass sich Konsumenten durchs Internet, aber auch durch andere Strukturen besser vernetzen können. Und dass natürlich der Druck von der Öffentlichkeit auf ein Unternehmen sehr viel stärker ist als noch in der Vergangenheit, wenn jetzt ein Skandal rauskommt.
Das heisst, bestmögliche Information für einen Kunden inklusive Verführung. Und wenn es um Lebensmittel geht, werden wir in richtige Wunderwelten entführt. Seit ein paar Jahren macht man das in der Schweiz auch mit sogenannten Premium Lines, mit einer Linie von exklusiven, hochwertigen Produkten, die natürlich auch zu einem höheren Preis verkauft werden. Und uns als Konsument einen Hauch von Luxus in die Küche und auf den Teller zaubert.
Das Essverhalten oder überhaupt das Einkaufsverhalten hat sich in der letzten Zeit auf verschiedene Art und Weise weiterentwickelt. Auf der einen Seite haben wir feststellen, dass der Preis im Zusammenhang mit den Discounter sehr viel wichtiger geworden ist. Das heisst, die Leute haben gelernt, dass der Preis zum wichtigsten Entscheidungskriterium geworden ist. Auf der anderen Seite hat man insbesondere bei den Lebensmitteln auch feststellen, dass es verschiedene Produkte gibt, wo man selber persönliche Präferenzen dort drin hat, wo man sich speziell auch etwas möchte leisten. Was wir feststellen können, dass es im Prinzip eben einerseits ein Wachstum im Discount-Segment gibt, das sieht man mit Budgetlinien, auf der anderen Seite eben, wie Sie richtig sagen, im Bereich von Premium-Produkten, wo es ermöglicht, in einer individualisierteren Gesellschaft jedem Einzelnen das Produkt mit einer besseren Produktqualität zur Verfügung zu stellen, als das eben das normale Produkt ist.
So Premium-Produkte sind edel verpackt und versprechen einen hochwertigen Geschmack. Was für Emotionen wecken so Produkte in uns, wenn wir uns dafür entscheiden? Das ist meine Frage an den Stefan Siegrist.
Es sind zwei Ebenen. Auf der einen Seite hat man in den letzten Jahren sicherlich beobachten können, dass Qualität gegenüber dem Preis eine weniger wichtige Rolle gespielt hat. Die Leute sind bereit, auch Produkte zu kaufen, die vielleicht eine bisschen schlechtere Qualität haben. Hauptsache der Preis hat gestimmt. Ich glaube, der Mechanismus, der hat sich langsam ausgespielt. Geiz ist geil, ist das Schlagwort gewesen. Das nächste Schlagwort ist eben möglicherweise Geist ist geil. Das heisst eben eine Rückkehr zu Wert und eben vor allem auch Qualität. Und dort bin ich überzeugt davon, dass an der Qualität mittel- bis langfristig oder eigentlich auch in der Gegenwart nichts vorbeigeht. Die zweite Ebene ist natürlich, dass man in diesen Premium-Produkten immer auch eine Geschichte miterzählt und damit sind wir wieder bei der emotionalen Aufwertung. Wenn man es fertig bringt, eine Geschichte zu einem Produkt zu erzählen, von einem Bauer, der ein Ross hatte, das Ross hat ein schönes Leben gehabt, dann ist das natürlich eine positive Assoziation. Man kann sich vorstellen, von wo das Produkt tatsächlich kommt und das schafft letztendlich Vertrauen. Wenn es so ist, dass das Produkt eben auch aus einer lokalen Umgebung kommt, dann finde ich das eine sehr sinnvolle Entwicklung, dass man eben auch wieder zurückgeht zu Produkten, die eine höhere Qualität haben, die unter Umständen auch ein bisschen mehr kosten, aber eben auch das Versprechen, das sie halten.
Eine Marke, die das im Moment ziemlich erfolgreich macht, ist Premium Line von der Migros, Selection. In dieser Produktlinie finden wir Salami mit Trüffel oder einen exklusiven Blumenpfeffer. Edel, aber schlicht verpackt, in weissem Schächteli mit goldigem Rand. Der Dieter Hoffmann, Creative Director bei der Werbeagentur Extra, zeichnet verantwortlich für die Werbung für die Premium Line. In einem 60-sekündigen Werbespot für Teigwaren erzählt er eine Geschichte rund um Hartweizenpasta.
No, 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 grazie. Be next. Grazie, per favore.
Andiamo da quella parte.
Mensch, der steigt im Zug aus, offensichtlich. Ich kaufe, also gehört nicht ganz dahin. Da spürt man, dass der fremd ist. Der erste Taxi nicht nimmt, weil er irgend so versaut ist. Auf Deutsch gesagt, das ist schon mal einer, der sich nicht alles bieten lässt. Das ist schon mal, also sein kritisches Bewusstsein ist ja mein Kapital als Konsument. Oder wenn der unkritisch ist, dann kauft er alles ein und dann letztlich ist dann zu viel unter der Markenselektion auf dem Markt oder auf dem Tisch. Er nimmt nicht der erstbeste Taxi, er fährt offensichtlich zu einer Adresse hin, lässt den Taxichauffeur anhalten, da eben läuft auf der Abkurse, ruft, das ist einer, der nicht einfach sich von einem Pastahersteller beschwätzen lässt, oder seiner hübschen Sekretärin, dass das schon das Beste ist und mit dem noch gut ist und es einfach einen netten Tag hat, sondern der macht sich eigentlich nicht leicht. Der läuft mit seinen an für sich schönen englischen Schuhen durch den Dreck durch und geht an dieser Erde schmücken. Man schmückt sofort, wenn sie stark bedüngt ist, weil sie dann ein bisschen stinkt. Er geht durch das Dorf und durch das Brunnenwasser. Wie man weiss, Pasta besteht eigentlich aus Mehl und das Wasser im Wesentlichen, also Hartweizenmehl. Darum auch die Hartweizengeschichte auf dem Macher. Er muss das Brunnenwasser prüft, also letztlich kommt das Wasser aus dieser Gegend, bitte nicht irgendwie importiert. Das ist selbst der Gang auf den Friedhof, wo er da noch macht, um zu schauen, wie sich das auswirkt. Das ist ja dann auch der Text über Generationen. Wenn es da alles so Lebenswertung von 30, 40 Jahren ist, vielleicht das Produkt nicht unbedingt das Beste, was die Leute essen. Etc. Also es ist auf relativ filmische Art, und das ist bewusst auf filmische Art gemacht, eben um nicht wie ein Werbefilm ausgesehen, sondern man spürt sofort, ach, da geht es um das Produkt mit längerem Atem, mit grösserem Duktus, auch mit anderen Ambitionen.
Der Einkäufer, der hier die Qualität des Brunnenwasser und auf dem Friedhof auch die Lebenserwartung der Einheimischen prüft, er ist Stellvertreter für das Selektive, das Ausgewählte, wo die Werbung uns zeigen will und wir als Konsumenten darauf ansprechen. Das Auserwählte, Exklusive sei aber nicht alles, was bei so einem Premium-Produkt zähle, ist der Dieter Hoffmann überzeugt. Und hat darum in dieser Werbung auch einen Mehrwert müssen sichtbar machen.
Das ist eigentlich Voraussetzung für den Werbeauftritt, dass man eine spezielle Geschichte erzählen kann, wo für den Konsumenten auch ein Mehrwert, also nicht nur ein Mehrwert im Sinne vom literarischen Aufnehmen dieser Geschichte ist, sondern ihm auch das Gefühl vermittelt von dieser Leistung, die da dahinter steht, die eine Selektive ist, wo man halt irgendwo Familienbetrieb hat zum Teil, wo über Generationen etwas gemacht wird, wo tatsächlich anders gefunden werden kann. Vielleicht nicht absolut jetzt degustativ, aber das Bewusstsein, wenn ich das Produkt, für das ich übrigens auch wesentlich mehr muss zahlen als für ein vergleichbares, also ein vergleichbares Produkt, im Sinne von Salz ist nicht gleich Salz, dass ich da einen Mehrwert wie sichtbar mache oder erlebbar mache für den Konsument.
Mehrwert im Sinne von Sorgfalt, wie man es zum Beispiel in der Werbung für den Aceto Balsamico liest. Der wird im Familienbetrieb hergestellt und nur gerade jemand in der Familie hat den Schlüssel zu den Holzfässern, wo der Aceto Balsamico drin ist. Auf dem Bild hebt der Schlüssel die Nonna fest umklammert. Am Finger funkelt neben dem Ehering auch ein kleiner Diamant vom Nonno. In der Werbung kann man sich grundsätzlich zu jedem Produkt eine schöne Geschichte ausdenken, die einem dann als Konsument berührt, einem überzeugt, dass man das Produkt auch möchte kaufen. Gerade im Fall von einer Premium-Line, wo die Produkte teurer sind als andere, gerade da ist es wichtig, dass die Geschichten glaubwürdig wahr sind. Alles andere wäre Etikettenschwindel. Der Dieter Hoffmann und seine Agentur haben sich bei der Werbung für die Premium-Line für eine dokumentarische, authentische Werbung entschieden. Der Pasta-Einkäufer, der auf Italien geht, schauen, wo die Hartweizen-Spaghetti gemacht werden, ein Besuch in der Fabrik zu Griechenland, wo der Feta-Käse hergestellt wird. Es ist eine richtige Geschichte, die uns die Werbung erzählt. Bei einem Premium-Produkt sieht das unerlässlich. So hebt sie sich von den anderen herkömmlichen Produkten ab.
Man kann es fast an der Geschichte ein bisschen ablesen, wie interessant das die sind. Das heisst nicht, dass letztlich unbedingt so viel besser sind als andere. Sie sind sicher immer hervorragend. Aber sie haben Persönlichkeit. Das ist noch schwer zum Zum Mitteilen, so das Produkt kommt Persönlichkeit über. Es ist nicht mehr so austauschbar, es ist nicht mehr so vergleichbar. Man sieht das, wenn man Videostationen, letztlich ist es auch eine Geschmackssache. Also der eine empfindet das so, der andere findet es anders. Es gibt auch Sicherheit am Käufer. Ich weiss, Geschichte ist auch wie ein Stammbaum, wenn man so will. Also man kann wie etwas zurückverfolgen, woher kommt das. Es ist nicht einfach irgendwo quer, vielleicht durch Europa geschoben worden. Man kennt all die Geschichten, wo irgendwelche Säue in Italien praktisch großzogen werden, dann nach Holland verfrachtet, geschlachtet, weil das effizienter geht, dann wieder irgendwo hin nach Spanien zum Geräucherbäden, was etc. Also eine Geschichte gibt mir auch Sicherheit von moralischen Qualitäten, wo ein Produkt, wenn es jetzt um ein Tier geht und so weiter, damit im Zusammenhang stehen. Das ist, ich finde das eigentlich, das kennt jeder von uns, wenn er von der Großmutter irgendwelche Salat bekommt oder aus dem Garten etwas, wo man weiss, wie die Person mit dem umgeht, wie das gewachsen ist, wie das über Jahre mit dem Boden ausgesehen hat, etc. Also das ist ein Garantiemoment auch.
Also auch die Werbung macht schlussendlich das, was schon Großmutter mit dem himmlisch feinen Streuselkuchen geschafft hat. Sie entführt uns in eine kleine, schöne Traumwelt.
Wenn ich da Griechenland höre, das ist dann schon die Bouzouki, die Instrumente, dann habe ich schon ein kleines Gefühl, ja, es ist ein bisschen zurückgelehnt, es ist ein bisschen rex. Ich denke an meine Griechenlandferien. Vielfach haben auch tolle Produkte, auch tolle also quasi Geburtsstätten. Es sind halt interessante Orte, wo es herkommen.
Die Werbung von so einer Premium-Line zeigt auf, mit was für Emotionen ein einziges Produkt kann aufgeladen werden. Sie spricht das moralische Qualitätsbewusstsein in uns an. Schließlich wollen wir kein Fleisch essen von Schweinen, die durch halb Europa gekarrt werden, sondern viel lieber einen Schinken von Wildschweinen, wo Jäger in der freien Natur gejagt und dann wochenlang mit Wacholder und Rosmarin sorgfältig geräuchert haben. Ein Büffelmozzarella, wo Mönche in Italien schon seit dem Mittelalter produzieren, gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und natürlich können wir bei griechischen Feigen und Trüffel von Umbrien auch ein bisschen ins Träumen. Was für eine Rolle spielen eigentlich Premium, aber auch andere Marken, wenn es ums Essen geht? Eine grosse, sagt der Ernährungsforscher Stefan Sigrist. Sie geben uns Sicherheit.
Das Vertrauen spielt beim Essen sehr eine wichtige Rolle, weil natürlich eben auch die Angst da ist, dass man etwas Schlechtes könnte essen, dass die Qualität nicht könnte stimmen. Das heisst, bei den Lebensmittelmarken geht es einerseits darum, ganz klar das Vertrauen können überzubringen, andererseits aber eben auch eine Emotionalisierung. Jetzt mit dem Bedürfniswandel, es gibt verschiedene neue Produkte im Bereich von gesunder Ernährung, von Convenience Food, von Bioprodukten, spielt eben die emotionale Rolle eine wichtige Rolle und entsprechend eben auch Qualität der Marken. Wenn wir einzelne Produkte anschauen, vielleicht ein Extremfall, es gibt mittlerweile Wasser, wo eine spezifische Marke, ich will sie jetzt gar nicht nennen, das ist aufgeladen mit verschiedenen Swarovski-Steinen. Paris Hilton macht Werbung dafür. Die Flasche Wasser kostet über 100 Franken. Man kann sie in grossen Warenhäusern kaufen. Das ist ein Beispiel, das zeigt, dass dort über die Marken eben die Emotionalisierung stattfindet, wo die Leute nachher auch bereit sind, entsprechend mehr Geld dafür zu zahlen.
Wir trinken Mineralwasser, weil es glamourös wirkt. Und kaufen seit Jahren die gleiche Comfy, weil wir wissen, dass es für uns die beste ist. Das subjektive Bewusstsein entsteht aber nebst unserem eigenen Empfinden auch durch Werbung.
Also emotionale Werte, emotionale Prozesse spielen dort eine sehr wichtige Rolle. Und wenn es die Werbung schafft und gewisse Marketingkampagnen machen das sehr gut, dass sie eine gewisse Emotion mit einem Produkt, mit einem Lebensmittel verbindet, dann findet der Entscheid eben nicht rational, sondern emotional statt und wir entscheiden uns unbewusst für ein gewisses Produkt. Das ist auch mit modernen Methoden untersucht worden. Das Beispiel ist aus dem sogenannten Neuromarketing, wo man mit neurologischen Methoden untersucht, was passiert bei einem Kaufprozess. Ein gutes Beispiel ist der sogenannte Pepsi- oder Cola-Test. Man hat das mit Methoden vom Neuromarketing auch untersucht. Und was wir dort können zeigen, dass Probanden, das ist bekannt, im Blindversuch Pepsi gewählt haben für den besseren Geschmack. Wo man dann gezeigt hat, um welches Produkt dass sich handelt, ist ein anderer Teil im Hirn aktiv worden, wo im Prinzip eben für den Selbstwert vom einzelnen Menschen zuständig ist. Und das zeigt eben ganz klar, dass Coca-Cola über den emotionalen Prozess eigentlich das Pepsi, wo die bessere geschmackliche Wahrnehmung hat, übersteuert hat.
Oder anders gesagt, Coca-Cola hat bei diesen Probanden schlicht und einfach das bessere Lebensgefühl können vermitteln, Marken können viel emotionaler aufladen. Das wiederum hat dann eine wichtigere Rolle gespielt als der Geschmack. Sonst hätte es nämlich das Pepsi gewählt. Bei so einem Resultat muss man sich fragen, denkt das Hirn eigentlich noch mit, wenn wir uns entscheiden, ob und was wir essen und trinken?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die von der Philosophie, aber auch von der Neurologie gestellt wird, ist natürlich, wie frei ist der Wille vom Entscheiden? Also werden wir quasi komplett durch emotionale Prozesse gesteuert, die unbewusst ablaufen? Oder ist es so, dass wir eben den Prozess vom Essen rational können steuern können, dass eben die Vernunft uns kann sagen, du solltest das und das essen und das solltest du eben nicht essen. Jetzt hat durch den Fortschritt von der biomedizinischen Forschung, von der Genetik, hat es neue Erkenntnisse gegeben aus der Hirnforschung, die eben zeigen, dass sehr viele Prozesse oder sehr viel mehr Prozesse, als wir ursprünglich gemeint haben, eben emotional gesteuert sind, das heisst durchs Hirn, wo wir so mit grosser Wahrscheinlichkeit gar nicht frei entscheiden können, obschon wir im Nachhinein das Gefühl haben, wir haben uns frei dafür entschieden.
Das ist spannend, wenn Sie das sagen. Also haben Sie schon das Gefühl, dass wir Menschen schon das Gefühl haben, wir dürfen uns entscheiden, ob wir etwas essen oder nicht? Wir sind davon überzeugt, wir können das.
Wir sind davon überzeugt und es ist eine aktuelle Debatte, ob das tatsächlich so ist, inwiefern wir wirklich die freie Entscheidung haben oder inwiefern eben das Hirn für uns unbewusst alle diese Fragen entscheidet. Und das ist natürlich nachher auch gesellschaftlich eine sehr wichtige Debatte, weil es beispielsweise bei der Frage von der zunehmenden Fettleibigkeit sehr wichtig ist, können zu entscheiden, ist ein einzelner Mensch tatsächlich dafür verantwortlich, was er isst, oder ist er grösstenteils einfach durch neuronale, genetische Prozesse gesteuert?
Die emotionale Bindung ist dann vielleicht aber auch zuständig dafür, dass wir unter Umständen ein bisschen mehr essen, als was wir tatsächlich brauchen.
Das kann sicherlich zutreffen, insbesondere eben, wenn die Positionierung über den Genuss geht, dass man dort sich von diesen Versprechungen oder von diesen Hoffnungen und letztendlich auch durch den Instinkt verführen
lässt. Das ist, wenn ich mir jetzt überlege, wie mir jetzt auch Fettleibigkeit in der Schweiz zunehmend zu einem Thema wird, wäre das aber doch noch ein entscheidender Faktor, um auch mit anzugehen, weil eigentlich sind das ja alles Sachen, die wir uns bereiseln lassen, die wir uns verführen lassen, die wir aber nicht wirklich brauchen, um funktionieren und zum satt sein.
Das ist richtig. Was wir in den letzten Jahren beobachten können, ist eben die enorm grosse Zunahme der Vielfalt an verschiedenen Produkten. Und für den Einzelnen ist es immer schwieriger geworden, zu entscheiden, welches ist das richtige Produkt für mich. Wir haben ja gesagt, dass bei diesen verschiedenen Gesundheitsprodukten Functional Food als Stichwort und entsprechend gilt es natürlich jetzt eben auch, neue Orientierungsmodelle zu definieren, wo es ermöglicht, eben den richtigen Entscheid zu treffen. Ein Beispiel, Discounter sind in der letzten Zeit, wir haben es kurz angetan, und sehr erfolgreich sind. Einerseits wegen dem Preis, andererseits aber auch, weil sie eben ein kleineres Sortiment an Lebensmitteln haben als ein grosser Lebensmittelverteiler. Aldi beispielsweise hat schätzungsweise 700 Produkte im Sortiment und das macht natürlich den Entscheid viel einfacher. Es gibt ein Mineralwasser, es gibt eine, vielleicht zwei Schocken. Wenn die Qualität von diesen Produkten stimmt, dann ist der Konsument in sehr vielen Fällen froh, wenn der Händler ihm die Entscheidung abnimmt. Das heisst, wir wollen eigentlich nicht noch mehr Auswahl, sondern wir wollen weniger Auswahl, respektive wir wollen jemanden, der uns sagt, welches das eben die richtige Entscheidung ist.
Was und wie wir essen, wird in den nächsten Jahren ein immer wichtigeres Thema sein. Von dem ist der Stefan Sigrist überzeugt. Er befasst sich in seiner Arbeit nicht nur mit unserer Ernährung, sondern vor allem auch, wie die sich auf unsere Gesundheit auswirkt.
Was in den nächsten Jahren sicherlich weiter wird zunehmen, ist einerseits eben der Gesundheitstrend. Wir leben momentan eine steigende gesellschaftliche Bedeutung von Gesundheit, die dazu führt, dass man eben sich auch gesund möchte ernähren. Das ist grundsätzlich ein wünschenswerte Entwicklung. Das führt dazu, dass eben die Leute entsprechend auch probieren, gesünder einzukaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Gegentrend, dass natürlich in einer Gesellschaft, wo Gesundheit immer wichtiger wird, ein Gesundheitsstress entsteht und entsprechend der Gegentrend natürlich auch an dem nicht teilzunehmen. Ein weiterer Trend, der auch ganz klar durch den gesellschaftlichen Lebenswandel weiterhin wird relevant sein, ist ganz klar Einfachheit und Convenience. Und das heisst nicht nur, dass man eben das Essen schnell und einfach überkommt, sondern es heisst vor allem eben auch, dass einem die Entscheidungen abgenommen werden, dass Orientierungssysteme entwickelt werden, die einem sagen, welches ist das richtige Lebensmittel für den Zustand. Zustand konkret heisst das, ich will ein feines Essen für meine Freunde machen, ich möchte mich jetzt eine Woche lang oder ich möchte mich regelmäßig sehr gesund ernähren. Das geht auch über Produkte selber hinweg. Ein Trend, den man sich sicherlich könnte vorstellen, ist, dass Lebensmittel Verkäufer, Detailhandelsunternehmen, die ja Kundendaten sammeln, auch das entsprechend ausnutzen und am Konsument letztendlich Auskunft darüber geben, wie er Ende Monat eingekauft hat, was für Produkte er kauft und dem so gewisse Entscheidungshilfe mitgeben. Ein anderes Modell ist, dass man einfache Entscheidungssysteme auf ein Lebensmittel packt, sei das ein Ampelsystem.
Auf dem Produkt hat es dann je nach Fett- oder Zuckergehalt ein grünes Lichtli oder eben ein rotes. In den USA ist beispielsweise schon der Salat mit den Kalorienangaben angeschrieben. Auf der Verpackung hat es Informationen, ob das Produkt für Diabetiker oder Übergewichtige geeignet ist oder nicht. Denken Sie, es ist notwendig, dass wir so Guidelines brauchen? Was haben wir verlernt zum richtigen Essen? Denn?
Wir haben definitiv verlernt, infolge dieser grossen Vielfalt von Produkten und auch infolge vom eigentlichen Schmöcken vom Essen können zu beurteilen, ob jetzt das Produkt wirklich das ist, was es auch wirklich verspricht. Eine Bekannte von mir, eine Sensorikerin, hat ein Beispiel erzählt von einer, wiederum eine Freundin von ihr, die einen Joghurt gekauft hat, das gegessen hat und sie hat schon das Gefühl gehabt, der Geschmack ist eigentlich ein bisschen komisch. Sie hat dann aber das Ablaufdatum angeschaut, das war in Ordnung gewesen, und sie hat das ganze Joghurt gegessen und nicht gemerkt, dass es abgelaufen war, weil sie schlicht und einfach der Verpackung geglaubt hat. Und nicht gemerkt, dass das tatsächlich ein Bild drin gehabt hat. Wir haben sicherlich verlernt, das können zu beurteilen. Auf der anderen Seite gilt es eben, die Eigenverantwortung, und auf den Punkt komme ich nochmal zurück, vom Einzelnen zu stärken. Und das kann sein, dass man einerseits eben Orientierungsmodell entwickelt, sieht, dass das am Anfang eben über so einfache Systeme in ein Ampelsystem geht, dass das aber auch das Wissen über das Essen möglicherweise in der Schulausbildung eine wichtigere Rolle wieder einnimmt, dass es möglicherweise eben auch in der Familie wieder eine wichtigere Rolle einnimmt, dass man schlicht und einfach einen Zugang überkommt, wo kommt das Lebensmittel überhaupt her, was ist drin, was ist nicht drin, wenn ich jetzt eine halbe Tafel Schoki gegessen habe, was heisst das vielleicht für den Rest vom Essen von dieser Woche? Die Art Fragen, denke ich, müssen weiter gestellt werden und müssen auch gesellschaftlich diskutiert werden.
Wer im kleineren, persönlichen Rahmen etwas für seine Ernährung will tun, der schöpft sich seine Spaghetti vielleicht jetzt einfach mal auf einen normalen und nicht mehr in den grossen Pasta-Teller. Die Schoki legt man am besten irgendwo zu unterst in eine Schublade, damit man sich nicht ständig dagegen entscheiden muss und dann gleich schwach werden. Und vielleicht langt es ja nur schon, wenn das Essen wieder weniger convenient, weniger bequem wird. Pasta-Soße wieder selber machen, anstatt nur aus dem Pack leeren. Natürlich stellt man so seine Ernährung nicht völlig auf den Kopf. Aber die 4-5 Schokostängel, die man sich so jede Woche spart, die machen es längerfristig dann eben doch aus, dass die Jeans am Bauchnabel nicht mehr so klemmt.
Das war der Doppelpunkt von der Miriam Zumbühl. Den Doppelpunkt gibt es euch im Internet unter drs1.ch. Da in der Rubrik Doppelpunkt, wo es euch noch Internetlinks zum Thema gibt oder wo man die Sendung als Podcast abonnieren kann. Euren CD von der Sendung gibt es, die könnt ihr unter der Telefonnummer 0848 840 800 bestellen. Das übrigens nur bis am nächsten Dienstag und immer an Werktagen vom Morgen um 8 Uhr bis am Abend um 6 Uhr. Nur mal die Nummer 0848 840 800. So ein CD kostet 31 Franken 90 und es geht ca. 14 Tage, bis die CD dann euch mit in der Post ist.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.